möchte anfangs auch noch mal mit uns gemeinsam beten. Jesus, wir sind abhängig von dir, wie die Weinreben am Weinstock dranhängen. Und wir wollen dich bitten, dass du deine Kraft und deine Hoffnung und deine Liebe und deine Freude in uns hineinbringst, auch durch diese Worte, die wir nun hören. Gib uns offene Herzen, dass wir im Reden und Hören dir die Ehre geben. Amen. So, wir haben mal von der Folie, Christoph, kannst du ja mal die erste machen. Wir haben heute eine Predigt, wo es gleich drei Sachen in einem gibt. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, so ein Überraschungsei. Ja, da ist eine Geschichte und da sind gleich drei verschiedene Themen drin. Da gibt es Spannung, Spiel und etwas, was so süß sein sollte wie Schokolade. Und die Spannung, die ist in dieser Geschichte drin und die entsteht, weil Jesus dort eine recht gefährliche Situation hat. Er wird in eine lange Diskussion mit seinen Feinden verwickelt und muss eben schauen, wie er da heile durchkommt. Und wir haben ja manchmal auch so Situationen, dass Leute uns als Christen vielleicht im Gespräch oder in Diskussionen aufs Glatteis führen wollen, dass wir irgendwas Falsches sagen oder nicht weiter wissen, so nach dem Motto, ja, Adam und Eva sind ja die Ersten und Kain und Abel sind die Nächsten, wo kommen dann die anderen Menschen her oder sowas. Ne? So. Wir sollen also lernen, wie man mit solchen kniffligen Situationen umgehen kann. Dann gibt es auch etwas zum Spielen, denn in unserem konkreten Fall, da geht es um Geld und Steuern und für manche ist das ja auch was, womit man spielen kann. Manche können mit Geld dann anders locker umgehen. Und wir sollen heute lernen, welchen Stellenwert Jesus Finanzen oder auch Steuern gibt, also unserem Umgang mit Geld. Und das Dritte, das gipfelt dann eigentlich in der Geschichte, in dem Thema, das süßer sein sollte als die schönste Schokolade der Welt. Und das soll die Hingabe an Jesus sein. Die Hingabe unseres Lebens aus Dankbarkeit und Liebe. Um die Situation ein bisschen besser zu verstehen, beginnt Lukas sein 20. Kapitel. Wer von euch mitlesen möchte, auf dem Handy oder in der Bibel, herzliche Einladung dazu. Lukas 20, da beginnt er erstmal mit der Ortsangabe und das ist gar nicht so unwichtig, denn er sagt, es begab sich eines Tages, als Jesus das Volk lehrte im Tempel und er predigte das Evangelium. Da traten zu ihm die Hohepriester und Schriftgelehrten mit den Ältesten. Das ist die Höhle des Löwen. Und diese Situation ereignet sich schon nach den ersten zwei Dienstjahren. Und Jesus hat anfangs ganz viel Begeisterung geerntet bei dem Volk. Aber am Ende seiner Laufbahn, da waren immer mehr die Feinde gegen ihn. Und er war in der Höhle des Löwen, denn im Tempel, da haben sich alle frommen Leute und hier werden die Hohepriester, das sind die religiös wirklich obersten Oberchefs gewesen, die Schriftgelehrten und Ältesten des Volkes getroffen. Also die religiöse Elite, die hatten da ihre Büros, kann man sagen. Und nun sticht Jesus in dieses Wespennest hinein, denn er predigt in diesem religiösen Zentrum seiner Heimat bei den Juden im Tempel in Jerusalem und in diesem Rampenlicht, in der Öffentlichkeit, da zählt jeder Buchstabe, den er sagt. Ihr kennt das ja, wenn Trump eine Pressekonferenz macht oder Merz oder so, die Reporter, die achten auf jedes Wort und wenn irgendwas falsch gesagt, angedeutet wird, dann wird das gleich in den Medien zerrissen. Und in so einer Situation ist Jesus. Und die Feinde, die wittern eine Chance, um ihn öffentlich zum Unruhestifter bloßzustellen, zu sagen, du gehörst nicht dazu. Und Kapitel 20 berichtet uns dann, dass sie ihn angegriffen haben. Es gibt drei Angriffe, die dort geschildert werden, die zusammengetragen werden von Lukas, von diesen Gegnern. Im ersten Angriff, damit wir das verstehen, da wird gefragt, ja, nach welcher Autorität machst du das hier eigentlich? So nach dem Motto, du Jesus, weiß dich mal aus, zeig mal dein Perso. Wer erlaubt dir denn so über Gott zu sprechen? Jesus kontert dann, er erzählt ein Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Gott hat im Grunde den Menschen den Weinberg gegeben und da die Boten des Besitzers, die nun die Ernte einfordern, die werden getötet und zuletzt schickt er seinen lieben Sohn und auch der wird getötet. Und als er das so erzählt, da werden die richtig, richtig aggro, richtig aggressiv, weil sie merken, Jesus meint sie, das Volk Israel, die oberen Leiter, die haben die Propheten verfolgt, die Gott ihnen geschickt hat und Jesus sagt an dieser Stelle auch, der Sohn wird auch getötet und das ist ja auch passiert. Dann folgt noch der Angriff, den Nummer 2, den wir uns heute genauer anschauen. Ab Vers 20, die Gegner wollen Jesus zu einer Aussage gegen die römischen Steuern, gegen das römische Regime verleiten. Und dann schließt das Kapitel mit einem dritten Angriff, in dem Jesus sich positionieren soll in einem Thema, wo es richtig Streit gab im Judentum. Da gab es die einen, die gesagt haben, es gibt keine Auferstehung, und die anderen haben gesagt, es gibt Auferstehung. Und nun stellen sie ihm Fangfragen, damit er so oder so sich Feinde macht. Am Ende des Kapitels, da warnt Jesus seine Nachfolger und er warnt auch uns. Lasst euch nicht unter den Tisch diskutieren. Er sagt in Vers 46, hütet euch vor den Schriftgelehrten, vor den Theologen. Und ich selber bin ja Theologe, aber es ist ein Unterschied, ob du ein Theologe bist, der Gott lieb hat und der sich von Gott auch Gottes Worte erklären lässt, oder ob jemand nur mit Schwarz-Weiß den Buchstaben kommt und damit auch viele Menschen fertig macht. In diesem Kontext, da steht also unser Predigttext, und wenn ich den nun vorlese, dann achtet mal auf die Methode, mit der die Gegner von Jesus ja ihn aufs Glatteis führen wollten, wo sie ihn eigentlich angreifen wollten. Christoph, kann mal die nächste Folie machen. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm, die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig bist und dass du lehrst und dass du achtest nicht das Ansehen der Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes recht. Ist es denn recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinen Worten nicht fangen vor dem Volk. Und sie wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. Also da sind Gegner von Jesus, die sich schlau gemacht haben. Hier wird gesagt im Text, dass sie Spione im Grunde ausgeschickt haben, die dann heimlich bei den Predigten, die Jesus gehalten hat, zugehört haben. Die haben Informationen gesammelt, worum geht es denn in seiner Lehre? Und sie wussten mit durch diese Spione dann auch, wo Jesus sich befand. Hier wird gesagt, sie stellten sich fromm, und die haben Jesus dann erstmal richtig Honig um den Mund geschmiert. Sie haben ihn gelobt und ihm Prädikate gegeben. Meister, das ist schon was. Wir wissen, dass du aufrichtig bist und lehrst und dass du nicht das Ansehen der Menschen achtest, sondern dass alle im Grunde gleich behandelt werden. Du lehrst den Weg Gottes recht. Also erstmal ganz viel Vorschusslorbeeren. Aber dann kommt es, diese Hammerfrage, und die haben wir jetzt im nächsten Folie. Achso, machen wir nochmal zurück. Ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Das ist die Rakete, die abschießen. Diese Frage, die müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Israel war zu der Zeit ein wirklich besiegtes und besetztes Land. Und nichts war den Römern damals wichtiger, als dass sie aus den Eroberungen, die sie hatten, aus diesen Ländereien Tribut rausquetschen. Sie wollten das Geld haben, das ging eigentlich alles ums Geld und um Macht. Natürlich hat kein Jude Lust gehabt, diesen Eroberern, die sie unterdrückt haben, die den einen oder anderen ihrer Verwandtschaft ins Gefängnis oder getötet haben, dass sie denen auch noch Steuern geben. Aber den Römern die Steuern zu verweigern, das hätte bedeutet, dass man sagt, ihr herrscht nicht über uns, ich lehne mich gegen die Besatzer auf. Hätten wir zu DDR-Zeiten mal versuchen können, wenn die Russen vorbeikommen und wir sagen irgendwas gegen die Russen, dann wäre es schlecht ausgegangen. Da Jesus viele Follower gehabt hat, nicht bei Instagram, sondern live, die also ihm nachgefolgt sind, da hätte man ihn ganz schnell eben auch als Redelsführer, als Anführer einer Revolte einbuchten können im Gefängnis. Und das ist im Judentum immer wieder passiert in der jüdischen Geschichte, dass es verschiedene Aufstände gab, gerade in der Zeit vorher bei den Makkabäern. Doch Jesus, der ist auf der Hut gewesen und Lukas schreibt hier, er merkte ihre List und noch drastischer lesen wir das dann im Paralleltext. Das ist das Schöne, dass wir bei manchen Geschichten mehrere Berichte haben, die sich ja auch decken. Und bei Matthäus in Kapitel 22, da steht, als Jesus ihre Bosheit merkte, also warum haben sie ihn eigentlich gefragt? Die wollten nicht die Frage haben, sondern sie wollten ihm eine Falle stellen. Als Jesus ihre Bosheit merkte, da sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Was führt ihr mich hier aufs Glatteis? Jesus, der erlebt an dieser Stelle etwas, was wir als Christen auch immer wieder erleben, dass wir ins Kreuzfeuer kommen, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, die gegen das Christentum sind, die massive Bedenken haben, die uns irgendwo unschädlich machen wollen in der Öffentlichkeit. Dann ist das eine Versuchung. Und Jesus sagt, was versucht ihr mich? Aber wisst ihr was? Unser Christsein reift daran, wenn es geprüft wird. Denn Prüfung kann man bestehen, man muss nicht durchfallen. Und Jesus, der besteht hier auch diese Prüfung. Bevor wir auf die Antwort von Jesus schauen, will ich nochmal den Rahmen etwas weiterspannen bis hin zu uns. Denn wir als Christen, wir kommen eben auch in so Situationen, wo andere sagen, ja, wo ist denn dein Gott? Zeig mir doch mal dies und das. Erklär mir das mal. Warum lässt Gott das zu und so weiter? Die wollen eigentlich mit dieser Frage, manche wollen tatsächlich etwas wissen. Aber es gibt andere, die wollen einfach auch Totschlagargumente liefern, auf die man nicht rational antworten kann, weil es eben ein Glaube ist. Wenn wir als Christen in so Situationen kommen, dann müssen wir uns auch hüten, unbedachte Aussagen zu machen vor anderen. Weil wenn man dann sagt, ja, weiß ich nicht, dann sagen die, ja, ihr Christen, ihr habt doch keine Ahnung, ihr macht euch ja nicht mal schlau. Das muss ja nicht so sein, weil wir können uns schlau machen. Jesus hat selbst gesagt in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie die Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wie sollen wir antworten, wenn wir in so Situationen kommen? Wir sollen klug sein und wir sollen wahrheitsgemäß sein und nicht anfangen, irgendwelche Geschichten zu erfinden. Dann kommt man sowieso, Lügen haben kurze Beine, kommt man nicht weiter. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns in der Bibel gut auskennen, dass wir gute, rationale Antworten auch finden auf die Fragen, die unsere Mitmenschen haben in dieser Welt. Denn es ist wichtig, dass der Glaube nicht nur einfach ist, oh, ich fühle mich so und so, sondern unser Glaube hat Fundamente, die auch rational gut greifbar und argumentierbar sind. Es ist wichtig, dass wir uns in der Bibel auskennen, damit wir nicht in Verlegenheit kommen oder rumeiern, sondern sagen können, ja, wenn du ein bisschen Zeit hast, kann ich es dir gern erklären. Als Bonus haben Christen dann auch noch einen Anwalt an der Seite. Auch darüber spricht Jesus in Matthäus 10. Er sagt, wenn sie euch dann überantworten werden, wenn sie euch also ja, in solche Situationen bringen, wo ihr antworten müsst, dann sorgt nicht, was oder wie ihr reden sollt. Denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Wer gibt uns denn die richtigen Antworten im Stress, in solchen bedränglichen Situationen? Es ist Gottes Geist, der uns an die Worte von Jesus erinnert und der uns auch antworten lässt. In solchen Gesprächen habe ich das ganz, ganz oft schon erlebt, dass Gott mir auch dort die richtigen Argumente dann gibt. Wir merken uns an dieser Stelle, wie kann man in so Drucksituationen antworten, wie Jesus sie gerade erlebt, mit Klugheit und Wahrhaftigkeit? Und wie besteht Jesus nun diese Prüfung in Klugheit und Wahrhaftigkeit? Erstmal kauft er sich etwas Zeit und er fragt dann in die Runde, wer von euch hat einen Silberdenar dabei? Wer von euch hat jetzt einen 100-Euro-Schein dabei? Guckt mal. Ah, ihr wisst das sogar. Die hätten damals erstmal suchen müssen. Und in der Zeit hat man ein bisschen Ruhe und kann nochmal die nächste Antwort auch überlegen. Die haben jetzt also dann nach diesem Silberdenar gesucht. Und so hat Jesus ein bisschen Zeit zum Nachdenken für ein kleines Stoßgebet. Und das ist etwas, was uns auch helfen kann. Wenn Leute uns fragen, wenn die uns unter Druck setzen, nur sag mal, dann kann man sagen, Moment, nicht so schnell. Jesus, der bringt erstmal Ruhe in die Situation. Auch in Johannes 8 sehen wir das, wo Jesus auf dem Boden sitzt. Die wollen ihn auch wieder in die Enge treiben und er malt erstmal, er schreibt in den Boden etwas hinein und kauft sich damit Zeit. Schon im Alten Testament war es so, in Sprüche 17 lesen wir das, ein Vernünftiger, der mäßigt seine Rede. Der redet nicht nur, sondern er denkt auch mal nach, bevor er antwortet. Ein Vernünftiger mäßigt seine Rede und ein verständiger Mann wird nicht hitzig. Und dann antwortet Jesus in aller Ruhe. Und das haben wir hier vorne nochmal, Vers 24. Er aber sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Den Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Sie sprachen des Kaisers. So, dann können wir jetzt die nächste Folie mal machen. Den Kaiser, den gucken wir uns hier mal an. Das ist also dieser römische Denar, der damals in Umlauf war. Da ist Kaiser Tiberius drauf. Und da sieht man ihn. Auf der anderen Seite ist so eine Siegesgöttin drauf. Und da kann man sagen, Geld regiert die Welt. Im Grunde ist es aber so, dass nicht das Geld die Welt regiert, sondern die Mächtigen, die die Währung herausgeben. Und das ist dann ein sogenanntes Fiat-Geld. Das bedeutet, dass das Geld nicht das wert ist, was das Material wert ist, so Gold, Silber, was auch immer, sondern da wird ein Wert festgelegt und der, der da drauf ist mit seinem Kopf, der steht dafür, dass dieses Geld, dass du, wenn du 10 Euro eintauschst, dass du den wahren Wert von 10 Euro auch wirklich bekommst. Das Wert des Geldes, das liegt also nicht im Materialwert begründet, sondern in dem, der seinen Kopf da drauf hat. Bei unserem Geldschein, sind da noch Köpfe drauf? Nee, weil EU hat viele Köpfe, es gibt nicht so den einen Oberchef, aber so wie hier der Name von Tiberius draufsteht, so steht hier von Christine Lagarde die Unterschrift drauf, das ist die EZB-Chefin, die Notenbank-Chefin. Und das bedeutet, da ist eine Autorität hinter dem Wert, den wir benutzen. Der Steuerdenar, um den es hier ging, der hatte also ein Aussehen mit dem Porträt des Kaisers und dann eben mit dieser Friedensgöttin auf der Rückseite. Ein Denar, das waren umgerechnet 15 bis 25 Euro, so viel konnte man sich dafür kaufen etwa. Und die Antwort von Jesus, sie lautet, ganz anders als erwartet wird. Die Gegner, die sagen, sollen wir nur Steuern bezahlen oder nicht? Ja oder nein? Schwarz oder weiß? Sag es sofort. Aber Jesus, der macht daraus ein sowohl als auch. Das ist eine ganz andere Antwort. Der erste Teil dieser Antwort lautet, machen wir nochmal die Folie weiter. Der erste Teil der Antwort ist, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Damit ist Jesus erstmal aus dem Schneider, weil die Juden sind jetzt nicht mehr seine Feinde und er macht sich bei den Römern auch nicht zum Feind. Er lehnt sich nicht öffentlich gegen die Abgabenkultur auf, die es in seiner Gesellschaft gibt. Im Grunde sagt er damit, ja, dann gib dem Kaiser doch, das ist doch sein Spielgeld, dann gib ihm das doch zurück, ist doch nur Geld. Und das ist schon eine Aussage, denn diese Steuern waren natürlich nicht unbedingt gerecht. Und zu allen Zeiten, in denen die Mächtigen Steuern von den Untertanen haben wollten, ich glaube, zu allen Zeiten haben die Untertanen gesagt, das ist viel zu viel, was wir abgeben müssen. Das ist doch unfair. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Steuern ja nicht dafür da sind, dass der Kaiser jetzt unendlich reich wird, sondern es wurde damals im Römischen Reich und es wird auch heute in unserer Zeit mit Steuern etwas Gutes gemacht für das Allgemeinwohl. Nicht immer, ne? Da gibt es auch viel, was schief geht, gerade je mehr Geld da ist, desto mehr geht auch verloren. Aber die Römer damals, die haben zum Beispiel ein durchdachtes Straßennetz geschaffen, das dem Reich einen großen Wohlstand gesichert hat und noch heute sind diese Römerstraßen bestens erhalten, nach 2000 Jahren. Und das kann man von unserer A20 nicht sagen, die andauernd neu geflickt werden muss. Diese Verkehrswege, die haben Europa wirtschaftlich stärker gemacht, dieses römische Reich damals. Sie haben aber auch die Verbreitung vom Christentum gefördert, weil man schneller unterwegs sein konnte. Dann haben die Römer für den Pax Romana, für den römischen Frieden gesorgt. Und das bedeutete, die haben überall ihre Soldaten gehabt und Polizisten, wenn man so will. Und damit haben die Räuber und Piraten es ganz schlecht gehabt. Und dann gab es noch eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung. Sie haben Menschen eben beschützt vor Gefahren in ihrem, sie haben also ein Recht durchgesetzt. Und dann gab es eben drittens auch dieses komplexe Rechtssystem, was die Römer mit Steuern auch ermöglicht haben, dass es Gerichte und Richter und sowas gab. Und Paulus zum Beispiel, so lesen wir es im Neuen Testament, hat sich auf diese Rechte auch berufen. Jesus, der akzeptiert Steuern als etwas Berechtigtes, weil damit das Wohl der ganzen Gesellschaft wachsen kann. Und Paulus, der bestätigt das an mehreren Stellen im Römerbrief, 1. Timotheusbrief, dass er immer wieder sagt, ja, seid der Obrigkeit untertan, denn die sorgt dafür, dass Gerechtigkeit ist, aber betet eben auch dafür, dass die Weisheit haben, mit der Kohle umzugehen und dass die das richtige Maß finden. Ich selber habe ja eine Firma und ich habe über 1300 Beerdigungen gemacht und das ist eine Menge Kohle, wenn man das so zusammenrechnet. Und immer wieder gibt es dann Leute, die sagen, ach, du musst keine Rechnung schreiben hier, ne? Das kannst du doch schwarz machen und das wäre viel Geld an der Steuer vorbei. Hätte man machen können, immer wieder höre ich von Leuten, die das auch so machen. Aber ich habe das nicht gemacht, nicht nur, weil ich auch vom Finanzamt Respekt habe, aber selbst wenn das Finanzamt mich niemals erwischen würde, habe ich einen Vater im Himmel, der zuguckt und der sagt, Micha, das hast du nicht nötig. Du bist ein Königskind und du lebst in einer Gesellschaft, die dir auch ein gutes Leben und Sicherheit ermöglicht. Also drück auch die Steuern ab, auch wenn das manchmal wehtut. Genau genommen ist keine Steuern zu zahlen Diebstahl, weil alle anderen die Steuern zahlen, ja dann mehr zahlen müssen für die Ausgaben, die das Land hat. Jesu Aussagen zur Steuer bedeuten aber nicht, dass wir pauschal alles, was der Staat oder die Obrigkeit vorgibt, machen müssen, mitmachen müssen. Christen müssen nicht Ja und Amen zu diesen weltlichen Führern sagen, die mit Gott nichts zu tun haben oft. Als man Petrus in Apostelgeschichte verbieten wollte, den Missionsbefehl auszuführen, von Jesus zu erzählen, da sagte er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die ersten Christen, die haben Gott mehr gehorcht. Die haben nicht in der Armee mitgemacht bei den Römern. Sie sind nicht mehr ins Theater gegangen oder in den Tempel, weil das oft mit den fremden Gottheiten und Prostitution verbunden war. Wenn man sie zwingen wollte, sich von ihrem Glauben an Jesus loszusagen, auf das Kreuz zu spucken, dann haben sie sich lieber töten lassen oder aus der Heimatstadt vertreiben lassen, als ihren Glauben abzuschwören. Und auch bei großem Unrecht wie der Sklaverei in der Geschichte, bei der Rassentrennung, bei dem Judenhass, gab es in der Geschichte immer wieder auch mutige Christen, die bei sowas nicht mitgemacht haben. Leider nicht alle, aber doch auch. Und das liegt am zweiten Teil der Antwort von Jesus, gebt Gott, was Gottes ist. Wenn der Kaiser seine Steuer kriegt, dann soll er damit glücklich werden. Aber was bleibt denn dann übrig für Gott? Was bleibt denn übrig, wenn du ein bisschen Steuern abgibst an den Kaiser, an die Obrigkeit? Was bleibt denn dann? Alles andere. Denn so wie der Denar das Bild des Tiberius zeigt, so zeigen du und ich, wir zeigen das Abbild Gottes. Und wir gehören von daher nicht uns selbst, sondern unserem Schöpfer. Das lesen wir in Großbuchstaben im 27. Vers der Bibel. Christoph kann uns den mal zeigen. 27. Vers der Bibel. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Und so wie die Münze den Namen des Kaisers eingeprägt hat, Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus und Oberpriester, so wird über uns Christen ein Name genannt bei der Taufe, bei dem Anfang eines neuen Lebens. Und dieser Name ist höher als alle anderen Namen. Es ist der Name Jesus Christus. Jesus macht deutlich, was Gott will, dass materielle Dinge Gott nicht so wichtig sind, sondern alles andere ist Gott wichtig. Die Beziehung zu uns ist ihm wichtig, unser Herz ist ihm wichtig. Alles andere beansprucht Gott in deinem Leben. Es geht ihm nicht zuerst um dein Geld, das ist so, macht man dann konsequenterweise vielleicht, dass man auf was abgibt. Aber es geht um dein Herz, es geht um mein Herz, ob ich mein Leben ihm hingebe. Die Zuhörer von Jesus damals, das waren ja alles Juden. Und das jüdische Glaubensbekenntnis, das haben die wirklich von der Muttermilch mit aufgesogen. Das haben wir hier in der nächsten Folie. Höre Israel, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das Glaubensbekenntnis ist, wir haben nur einen Gott und der ist es wert, dass wir ihn lieb haben, mit allem, was wir sind und haben. Gott ist an Beziehung interessiert. Dafür hat er uns Menschen geschaffen. Dafür, er wollte ein Dialogpartner für uns sein, ein Gegenüber. Und auch wenn man aus Liebe und Dankbarkeit eben Geld in Gottes Reich spenden kann, das Wichtigste ist Beziehung. Und das zeigt sich hier im Alten Testament in drei Bereichen. Und diese drei Bereiche, die meint Jesus hier, wenn er sagt, dass ihr dann Gott geben sollt, was Gott gehört, was zu ihm gehört. Da haben wir einmal das Herz. Mit ganzem Herzen sollen wir ihn lieben. Das Herz, das ist nicht einfach das Organ gemeint, sondern das gilt damals wie heute als Sitz vom Willen und von Gefühlen eines Menschen. Und so möchte Gott, dass wir eben auch emotional mit ihm ganze Sache machen. Eine Beziehung geht ohne Gefühle nicht. Und das heißt aber nicht, dass wir Gott immer nur jubeln und lobpreisen sollen, Halleluja, rufen wie ein Verrückter, sondern wir sollen ehrlich mit unseren Gefühlen zu Gott kommen, denn es geht uns oft gar nicht so gut. Wenn wir in die Psalmen im Alten Testament gucken, da rufen die nicht nur Halleluja, sondern sind viele Klagen und Sorgen auch dabei. Aber worauf es ankommt, ist die Ehrlichkeit. Und auch in unseren Krisen und tiefen, schwierigen Lebensphasen möchte Gott uns begegnen. Von ganzem Herzen, das erinnert mich an das Lied von Heinz Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz. Genau, so singe ich lieber nicht weiter. Aber darum geht es doch, auch in der Beziehung zwischen Menschen, dass man ganz Ja sagt. Und ganz bedeutet ungeteiltes Herz. Und das hat auch Jesus gepredigt. Ihr könnt nicht in allen Mannschaften gleichzeitig mitspielen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht beides gleichzeitig lieben. Matthäus 6, 24 oder Matthäus 10. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert, sagt Jesus. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus will die alleroberste Stelle in meinem Liebesranking sein. Das ist hart, weil das heißt ja nicht, dass wir unsere Familie, unser Gegenüber nicht lieben sollen. Aber er möchte da drüber stehen und im Zweifelsfall, wenn ich mich für meinen Sohn oder meine Tochter oder für Jesus entscheiden muss, beides geht nicht, dann will ich Jesus nachfolgen. Er will unsere Nummer eins sein, weil er das verdient. Er will unser ganzes Herz und alles andere muss sich bei Christen hinten anstellen. Und da kann man fragen wie Angela Merkel, schaffen wir das? Nee, ich schaffe das nicht. Ich setze als Pastor und einfach als Christ, als Mensch, wenn ich an meinen Alltag denke, Jesus nicht immer an die erste Stelle. Wie schnell sind andere Menschen, das Geld, die Sorgen wichtiger? Und ich glaube, du schaffst das auch nicht immer. Und ich bin so froh, dass unsere Bibel da hoffnungsvoll ist, dass Jesus mich kennt und dass ich bei ihm immer wieder neu anfangen kann, auch heute beim Abendmahl. Und dass es in der Bibel Gebete der Buße, der Umkehr gibt, dass man immer wieder sagen kann, komm, ich komme wieder neu zu dir, Jesus. Nimm mich doch bitte, vergib mir und ich möchte dich wieder neu, ganz bewusst in meinem Leben an Stelle Nummer 1 setzen. Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Und verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, sondern erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Wir können immer wieder neu anfangen bei unserem Gott. Wir können immer wieder neu sagen, du sollst die Nummer eins sein. Wir können immer wieder neu sagen, ja zu dieser Beziehung. Ich danke Jesus, dass wir heute Abend mal feiern können, Denn für mich ist das auch immer so eine ganz bewusste Sache, wo ich sage, ja, Jesus, ich erneuere den Bund. Ich habe es nicht verdient, aber du bist gnädig, weil du ja mir Gnade gezeigt hast am Kreuz. Das jüdische Glaubensbekenntnis geht noch weiter. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Von ganzer Seele bedeutet mit deinem ganzen Leben. Und die Seele, das ist nicht irgendwie, das schwirrt nicht so rum. Das ist nicht nur der immaterielle Teil vom Körper, sondern im Judentum sind Körper und Seele, das ist alles lebendig, das gehört zusammen. Heute würde man in der Medizin sagen, eine ganzheitliche Sicht. Wie ich mit meinem Körper umgehe, das kann ein Gottesdienst sein. Und im 1. Korinther 6, da wird uns gesagt, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und in einem Körper, wenn das ein Tempel ist, dann begegnen Gott und Mensch sich. Und wenn ich diesen Körper schädige, wenn ich ihn sexuell verunreinige, wenn ich ihn für Dinge missbrauche, die Gott hasst, dann kann er einfach nicht ordnungsgemäß als Tempel des Heiligen Geistes funktionieren. Dann ist da was blockiert und ich kann Gott so nicht begegnen. Da ist die Leitung verstopft. Und wie begegnet Gott mir und dir? Das ist doch körperlich. Mein Körper kommt zur Ruhe, wenn ich stille werde vor Gott. Wenn ich auf sein Wort horche, mit meinen Augen kann ich seine Worte lesen. Ich kann sehen, was Gott in meinem Leben schenkt, die schöne Natur, liebe Menschen. Mein Mund kann Gott verherrlichen und Worte des Gebetes und des Lobes formen. Und meine Füße, die können sich aufmachen, zu den Menschen hinzugehen, zu denen Jesus mich schickt. Wenn im Alten Testament der Tempel entweiht wurde, und das ist immer wieder mal passiert, dann musste er gereinigt und neu geweiht werden für den Gottesdienst. Und so ist es auch bei uns, dass wir, wenn wir Dreck am Stecken haben, wenn wir schlecht mit unserem Körper umgegangen sind, wenn die Beziehung zu Gott verstopft ist, dann können wir etwas tun. Wir können wie ein Hausmeister, wie eine Reinigungskraft, wir können diesen Körper wieder neu reinigen, wieder neu heiligen und sagen, Gott, begegne mir doch auch in dieser körperlichen Ebene. Und so können wir beim Abendmahl unseren Körper neu Gott weihen und sagen, ich möchte mit dir Beziehung haben. Und zuletzt, da sollen wir Gott mit aller Kraft lieben und für mich bedeutet das, wo zeige ich Einsatz für das, was Gott auch wichtig ist? Wo begegne ich Menschen in Not? Wo investiere ich Zeit, Kraft und Geld in das, was Gott wichtig ist? Die Mitarbeit in unserer christlichen Gemeinde, in der Stadtmission, das ist wichtig. Das war den Christen damals schon wichtig. Das war selbstverständlich. Die haben gesagt, wir sind Teile an einem Körper. Jeder hat eine andere Aufgabe. Wir alle müssen zusammenwirken. Und ich bin so froh, dass wir mit Jung und Alt, dass ich hier in Gesichter sehe, wo ich eigentlich mit den meisten verbinden kann, die haben das und das mitgemacht und helfen mit, damit Gemeinde auch gelingt. Das ist eine Bereicherung, das ist schön. Und ich hoffe, dass wir auch immer wieder Freude dafür zurückbekommen von Jesus. Ich wünsche mir einfach, dass wir weiterhin eine Gemeinde sind, wo man sich gern mit eigenen Ideen einbringt und wo wir miteinander merken, das gelingt, wie zum Beispiel eure Kanutour jetzt die Woche, ja? Dass man einfach gemeinsam eine schöne Zeit hat und auch etwas tut, was den Einzelnen und anderen gut tut. Wenn Jesus seinen Zuhörern sagt, gib Gott, was Gottes ist, dann bedeutet das, du sollst den Herrn, dein Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Drei Dinge haben wir also heute gehört in der Predigt, drei in eins. Und wir werden geistlich wachsen, wenn wir heute noch anfangen, die kleinen Schritte, die uns bewusst geworden sind, zu gehen und etwas zu ändern, da wo es nötig ist. Jesus, der ermutigt uns, in Drucksituationen besonnen zu bleiben und zur Wahrheit zu stehen. Und wenn du nächste Woche Drucksituationen hast, dann denk daran, bleib ruhig, bete und lass dich führen. Das zweite ist, er ermutigt uns, gesellschaftliche Ordnungen zu akzeptieren, nicht alles zu verteufeln, nicht alles ist schlecht, aber eben auch Akzente zu setzen. Solange die Werte des Evangeliums nicht verletzt werden, können wir gut mitspielen in dieser Welt. Aber wenn die Werte des Evangeliums anders sind, dann sollten wir uns zu Gott stellen. Und drittens ermutigt uns Gott, Jesus, ermutigt uns, Gott zu lieben. Nicht nur ein bisschen, sondern mit ganzem Herzen, mit allen Sinnen und mit vollem Engagement. Und so wollen wir als Antwort auf die Predigt nun ein schönes Lied gemeinsam singen von Albert Frey. Herr, ich komme zu dir. Und da gibt es auch ja einige Zeilen aus diesem Psalm 51. Amen.